Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Jan Gerschow, seit 2005 Direktor des in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten Historischen Museums in Frankfurt. Er war es, der dem Museum zu neuem Glanz verhalf. Nicht nur durch den Neubau, den er bis zur Eröffnung 2017 maßgeblich mitgestaltet hat, sondern auch, weil er das Historische Museum breiter aufgestellt und zu einem Ort gemacht hat, an dem Vergangenheit und Gegenwart erlebbar wird. Und all das mit Erfolg. Sei es mit Sonderausstellungen wie Frankfurt und der NS, eine Stadt macht mit, Demokratie vom Versprechen der Gleichheit oder die Dauerausstellung Frankfurt einst. Immer wieder locken er und sein Team viele Wissbegierige in das Museum am Römerberg. Doch bald ist damit Schluss. Jan Gerschow geht im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand. Grund genug für ein Gespräch mit ihm über seinen Werdegang im Allgemeinen und natürlich über sein Wirken am Historischen Museum in Frankfurt. Heute bei mir zu Gast der Historiker, Kurator und Direktor des Historischen Museums, Jan Gerschow. Herr Gerschow, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Sie sind 1958 in Braunschweig geboren und begannen 1978 Ihr Studium in Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Uni in Freiburg. Was hat Sie damals zu dem Studium bewegt?
Also ich habe mich als Schüler schon sehr für deutsche Literatur interessiert. Das war eigentlich also Germanistik in dem akademischen Sinn. Das war eigentlich schon so das Studienfach, was ich angepeilt hatte, schon während, sagen wir mal, der Oberstufe. Also ich habe natürlich 13 Schuljahre gemacht. Das gab es damals noch nicht, das G8 und so weiter. Und war eben in Braunschweig groß geworden, eigentlich genauer zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Und Wolfenbüttel, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist so eine Art Stadt der Bücher, weil das ist eigentlich die wichtigste Barockbibliothek Deutschlands durch die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel. Lessing war da mal Bibliothekar und das hat mich immer sehr fasziniert. Da bin ich irgendwie oft gewesen mit meinen Eltern und meinem Großvater, der da wohnte. Und dann hat mich die Literatur, also die da in den Büchern steckt, die hat mich interessiert. Ich habe einen Freund gehabt, der auch gerne las. Und ja, wir haben uns einfach eigentlich dauernd über Bücher da unterhalten, die wir am liebsten außerhalb des Schulunterrichts, also was nicht in der Schule Thema war das Interessanteste. Mhm. Und zu Hause meine Eltern hatten auch ziemlich viele Bücher zu Hause. Und deswegen war für mich Literatur eigentlich irgendwie klar und Geschichte eigentlich auch gleich danach, weil das bei uns zu Hause immer ein Thema war. Mein Vater war Lehrer, also eher Berufsschullehrer, aber das in so einem noch umfassenden Sinn gab es das damals noch, wo er so Gesellschaftskunde und Deutsch und alles Mögliche und auch Schreinern unterrichtet hat. War eher linksliberal, links eingestellt und wir haben uns eigentlich relativ viel über den NS und über andere Themen auch zu Hause unterhalten, am Küchentisch sozusagen. Und da hatte ich auch in der Schule, war das auch für mich ein gutes Fach. Da gab es ein paar gute Lehrer und das hat mich einfach sehr motiviert. Und dann Philosophie, weil ich das immer schwierig fand, die Texte im Gegensatz zu den literarischen Texten, fand ich die immer schwierig und das wollte ich irgendwie gucken, ob ich da reinkomme. Aber es war nur Nebenfach, also Hauptfächer waren Deutsch und Geschichte. Ich habe ja auch Staatsexamen studiert und habe dann wirklich auch, da musste man alles machen, also von A bis Z, Mittelalter, also in Literatur, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und dann halt die ganze Literatur ab dem 18. Jahrhundert. Und in Geschichte auch, alte Geschichte bis neueste Geschichte habe ich dann gemacht.
Darf ich da mal rein, Gretchen, fragen, weil das finde ich auch ganz spannend, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben dann zu Hause mit Ihren Eltern über den NS gesprochen. Wie alt waren Sie da?
Ja, da war ich vielleicht 16, 17, 18 schon. Aber das war, mein Vater hatte eigentlich drei Brüder, einer hatte den Krieg nicht überlebt, aber die Brüder waren da unterschiedlicher Meinung, was den NS anging. Da gab es immer, wenn die kamen, dann gab es Zoff, richtig Streit, auch mit dem Onkel und so weiter. Also irgendwie war das ein Familienthema, weil mein Vater da auch ein wenig wenn man so will, nicht die Klappe halten wollte. Also der hatte keine Lust, irgendwie für den Familienfrieden da nicht rüber zu reden oder so, sondern das wurde irgendwie immer Thema. So, und mein Großvater, als ich noch der hat da nicht viel drüber geredet. Also ein bisschen, weil er da irgendwie auch dann irgendwann dachte, er muss sich da mal erklären, was er da eigentlich gemacht hat. Aber der war ja mehr im Ersten Weltkrieg unterwegs gewesen, der war da Soldat geworden. Und da musste ich mal als Schüler übersetzen, weil so ein englischer Militärforscher was über bestimmte Schlachten wissen wollte und er da die erlebt hatte, überlebt hatte und dann irgendwie so. Also dadurch bin ich so auf verschiedenen Wegen konfrontiert worden, schon in dem Alter.
Aber haben Sie da gute Erinnerungen dran? Also ich frage auch, weil ich bin Papa und ich finde es irgendwie total spannend, also wenn man dann irgendwie, ich stelle mir es irgendwie cool vor, irgendwie dann am Esstisch zu sitzen und einfach mal ein ernstes Thema durchzukauen. Also was heißt cool, ne? Aber dass man einfach sich die Zeit nimmt und auch da wirklich diskutiert dran.
Ja, das war eigentlich nicht ganz selbstverständlich in der Zeit. Ich meine, das ist in den 60er und frühen 70er Jahren, also frühe 70er Jahre ist das gewesen. Ja, und da, ich hatte noch Lehrer, die erzählten ganz stolz von ihrer Zeit als Panzerkommandeur und so weiter und wie sie die Russen geschlagen haben und sonst solche Sachen. Ja, also da gab es in der Lehrergeneration, war das nicht durchgehend so, dass man den NS verurteilt hat oder so. Mhm. Das war durchaus biografisch oder auch weltanschaulich unterschiedlich. Das war noch nicht, die 68er waren da noch nicht durchgedrungen.
Ja.
Sodass das ein anderes Thema ist als heute, wo das irgendwie klar ein paar Mal durchgenommen wird, aber irgendwie ja klar ist, was man darüber denkt.
Ja.
Irgendwie so. Und das war dann auch zwischen uns Schülern, war das natürlich nicht einheitlich oder so, weil da so die biografische, die Familien Erzählungen eigentlich überwogen haben. Mhm. Die waren ja überwiegend positiv bis, es war ja die Jugend unserer Eltern. Ja. Ich meine, die sind da so alt gewesen, wie wir in der Schule waren. Und das konnte ja nicht schlecht sein, weil das war ja die eigene Jugend. Ja. Und außerdem eben war Deutschland ja Opfer und wurde von den Russen überfallen und so. Mhm. Also solche Themen waren da eigentlich im Vordergrund. Das hat mich auch ein Stück weit politisiert, weil ich das von zu Hause dann als Konfliktthema kannte und mich da auch positioniert habe. So, ja.
Sie haben dann Ihr Studium abgeschlossen, hatten es dann so in der Tasche, Sie haben ja auch promoviert. Und wussten Sie dann direkt, was Sie machen wollten? Oder wie waren dann so die ersten Jahre? Hatten Sie so einen Plan fürs Leben?
Naja, erstmal habe ich ja auf Staatsexamen studiert, was man ja mal normalerweise macht, wenn man Lehrer werden will.
Ja.
Aber das wollte ich auf keinen Fall. Mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Lehrer, also der väterlicherseits. Das war irgendwie klar, dass ich das nicht werden will. Also mir war das jedenfalls klar, dass ich das nicht werden
Und bei Ihren Eltern?
mein Vater fand, der war sein Leben lang überzeugter Lehrer. Also der hätte sich das wahrscheinlich vorstellen können, aber nee, ich war auch Stotterer und habe das mir da, also den ganzen Tag vor so einer Meute zu stehen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Andererseits war da natürlich auch so der Universitätslehrer, also habe ich mir jetzt als Schüler nicht vorstellen, also so weit habe ich da nicht gedacht, dass ich mal Professor werden will oder irgendwie so, ja. Also in die Richtung habe ich da am Anfang jedenfalls nicht gedacht, aber Archivar oder Bibliothekar, also Bibliothekar, weil Wolfenbüttel und die Bücher, das habe ich auch auf den Abiturwunsch dann geschrieben. erschien in der Zeitung damals, was die Abiturienten werden wollen und so. Und für beide diese Berufe braucht man eigentlich ein Staatsexamen. Ja? Deswegen habe ich Staatsexamen gemacht, nicht weil ich Lehrer werden wollte. Und habe dann aber an der Uni eigentlich, war ich dann relativ bald, ab dem dritten Semester oder so, war ich irgendwie Hiwi bei den Historikern und dann war ich plötzlich promoviert, obwohl ich eigentlich nur meine Staatsexamensarbeit abgegeben hatte, haben die angenommen als Doktorarbeit, haben gesagt, ja, wenn Sie jetzt nicht noch 3 Jahre dran arbeiten wollen, dann gäbe es irgendwie eine 1, also Summa Cum Laude, und wenn Sie das so lassen, dann gibt es eine 2, also Magna Cum Laude. Ich sagte, ja, nehme ich die 2. Und dann war ich aber plötzlich Mittelalter-Historiker und kriegte eine Assistentenstelle angeboten. Und plötzlich war ich auf so einem Weg, wo ich mich erstmal gar nicht gesehen hatte.
Ja.
Also so ein Uni-Weg, ja, da geht es ja in Richtung Habilitation. Promoviert war ich ja schon, also geht es in Richtung Habilitation, das ist dann das Nächste und das habe ich dann auch angefangen. Und dann bin ich auch an so ein Forschungsinstitut gewechselt, also Assistent in Freiburg, ein Forschungsinstitut, Max-Planck-Institut in Göttingen und habe dann da praktisch ja, meine Habil auch relativ weit auch getrieben. Mhm. Und dann bin ich eigentlich durch einen Zufall, wenn man so will, ins Museum dann gekommen.
Ja.
Auf einen Weg, den ich mal so ein bisschen angeteasert hatte, weil ich an der Uni Freiburg auch eine Ausstellung kuratieren konnte. Das historische Seminar der Universität Freiburg hat mit dem Augustinermuseum, also mit dem kulturhistorischen Museum der Stadt Freiburg, hat das kooperiert und wir haben da eine große Ausstellung über die Zähringer, so wie die Staufer oder so, mhm, die Zähringer 1986, 87 gemacht und da habe ich den Katalog bearbeitet und war einer der Kuratoren und so weiter und habe das da sozusagen, ja, anderthalb Jahre kann ich sagen, habe ich mal eine große Sonderausstellung mitgemacht, aber war eigentlich nie Museumsmitarbeiter und das war mein Glück dann 1993, als ich da in Göttingen an diesem Max-Planck-Institut, also diesem Elfenbeinturm,
ja,
Max-Planck-Institut war und dann so richtig Krach kriegte mit dem Institutsdirektor.
Warum?
Ja, warum? weil, ja, also könnte, also es ist, glaube ich, so heroisch, würde ich sagen, ich habe eine andere Meinung, mhm, vertreten und habe, wenn man es unheroisch ausdrückt, ich habe nicht verstanden, was der mit mir eigentlich wollte und habe gedacht, ich könnte da sozusagen mich auch kritisch oder anders auseinandersetzen mit einer Forschungsfeld, wo er irgendwie führend war und ich dachte, das kann man aber auch anders sehen und habe das auch vorgetragen, ja, auf Tagung und kriegte dann irgendwann, habe ich dann verstanden, dass das jetzt nicht mein Job war unbedingt, genau das zu sagen und er hat mir dann gekündigt sozusagen, mhm, also hätte ich auch, weil das gar nicht befristet war, hätte ich auch gegen klagen können, aber ist es egal, ich habe das dann gedacht, nee, da habe ich auch keine Zukunft. Der, ja, hat mir auch gesagt, wenn Sie da weitermachen so, dann werde ich Sie verhindern, so ungefähr so. Ja,
ja, okay.
Weiß ich nicht, wie erfolgreich das gewesen wäre, aber das, wenn man da so noch niemand ist und so jemand dann sagt, ich mache Sie fertig, dann, ja, überlegt man sich zumindest, ob man nicht auch was anderes macht. Ja. Da war ich auch noch nicht zu alt und habe dann diese Karte mit dem Museum ziehen können und habe mich beworben auf Museumsstellen und die erste Ausschreibung, die irgendwie die da kam, das hat geklappt, wunderbarerweise mit dieser, also vielleicht auch, weil die dortige Direktion in Essen am Roland-Museum war das Kurator für Geschichte vor der Industrie. Mhm. Ja, und der dortige Direktor, der kannte Kollegen von mir von diesem Max-Planck-Institut, die das aber eben kritisch sahen, was mit, mhm, mir da passiert war und die mich empfohlen haben offenbar und dadurch kam ich da als Außenseiter an, ohne Volontariat. Also normalerweise muss man so ein Referendariat für Museen machen. Das ist jetzt nicht so verpflichtend wie bei Juristen oder, mhm, so, aber es ist normal. Das hatte ich ja nicht gemacht.
Aber war das schwierig, dann da so reinzufinden, weil Sie eben auch sagten, Sie sind da als Außenseiter reingekommen?
Eigentlich nicht, nee. Das Museum hatte ein paar Außenseiter, also, mhm, auch der Direktor hatte nie ein Volontariat gemacht und dann gab es andere, die so mehr von der Uni kamen und oder vom Radio oder so. Das war ganz interessant, war so ein ungewöhnliches Museum, ja, die nicht so klassisch das klassische Museum so betrieben haben und nur Insider genommen haben. Mhm. Dadurch habe ich da eine Chance gehabt und hat es vielmehr aber auch nicht schwer. Also dieser besondere Museum ist ja, dass man da nicht nur jedenfalls mit Texten zu tun hat, was man als Historiker normalerweise eigentlich nur macht, ja, sondern nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Dingen, mit Objekten. Und dass es eigentlich andere Wissenschaften sind, die sich da um Archäologie oder Ethnologie oder Kulturwissenschaften, die sind eigentlich so Objektfächer, ne? Und da hatte ich eigentlich ein Defizit, aber das hat mir schon bei dieser Zähringer Ausstellung Spaß gemacht und ich fand es auch theoretisch interessant, anspruchsvoll, wie wird eigentlich Wissen über Dinge, die ja selber nicht erzählen, wer sie sind, was sie sind, mhm, was sie durchgemacht haben oder sondern ja, das wird da ganz viel drauf projiziert oder man muss es entschlüsseln auf anderen Wegen. Sie haben da so ein Eigenleben, die Objekte, es ist ja, und das Medium Ausstellung ist ja auch nicht ein Text, ist ja nicht linear, sondern dreidimensional, ein Raum, und der ganz anders funktioniert als ein Text oder ein Film, so, ja, also, oder ein Audio.
Ja.
Und das macht es so interessant und so komplex. Also in jeder Ausstellung sind auch Texte und Audios und Videos drin, also ist multimedial, aber es ist eben alles zusammen und viel mehr ist in einem Raum angeordnet. So, das fand ich auch theoretisch sehr interessant, aber praktisch umso mehr, weil jede Ausstellung ist, ja, es ist ein ganz anderes Projekt, als wenn man so ein Buch schreibt.
Ja,
so, und auch viel mehr Leute involviert.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie Sie so an Ausstellungen rangehen. Sie waren jetzt aber dann ungefähr doch 12 Jahre wahrscheinlich in Essen, ne? Zumindest sind das so die Zahlen, 93 ja, ja, ja. bis 2005. Und dann schlagen Sie hier in Frankfurt auf. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie dann in Essen in Ihrem Büro und dann bekommen Sie so einen Anruf? Hätten Sie Lust, Herr Gershow, hier in Frankfurt das Historische Museum zu leiten? Sie sind im engeren Kreis? Oder also wie funktioniert das?
Nee, manchmal ist es passiert, dass Leute aufgefordert werden, sich zu bewerben oder so. Das ist bei mir aber nicht passiert. Nee, ich habe mich beworben. Also es ist ja so, wenn man am Museum arbeitet, dann, wenn man sich nicht wegbewirbt, dann bleibt man da für sein ganzes Leben. Ja. Also klar, ein Museum ist tief, also da ist man mal so eine Sammlung durchgeforstet hat und das irgendwie versteht und so. Es gibt viele Menschen, die das so machen, viele Kuratoren, die praktisch ihr Berufsleben lang auf einer Stelle bleiben. Aber ja, meine Frau ist auch Kuratorin, weil wir waren am selben Museum damals, wir haben uns gesagt, sie ist die Archäologin da gewesen. Ja, wenn wir nochmal woanders hin wollen, dann muss sich einer von uns oder wir beide müssen uns bewerben und der das erste zieht, da gehen wir dann hin. So, ja, das war irgendwie die Abmachung. Und dann haben wir uns beide umgeschaut und bei mir war das die zweite Bewerbung. Ich habe mich auch in Düsseldorf beworben beim Stadtmuseum. Gott sei Dank habe ich das nicht gekriegt. Und dann habe ich das da hier in Frankfurt dann gekriegt.
Ja.
In Frankfurt fand ich schon super interessant, weil das einfach, also nicht nur als Stadt, wenn man in einem historischen Museum arbeitet, das Essener Museum war auch ein historisches Museum, ich sage halt Ruhrlandmuseum, das bezieht sich immer auf eine Stadt oder eine Region oder die Nation oder so, Deutsches Historisches Museum. Also es ist immer bezogen auf eine räumliche Einheit. Ja, in einem historischen Museum hängt es schon davon ab, was ist denn das für ein Ort, für den man dann zuständig ist, sozusagen geschichtlich.
Ja.
Und da ist Frankfurt natürlich hochinteressant, weil es eine zeitlich schon eine große Tiefe hat. Römer waren hier, aber vor allen Dingen im Mittelalter geht es ja richtig los, dann Messe statt, aber bis zur Gegenwart, also 1848, 49, die Rolle als Finanzzentrum, Frankfurter Schule, 20er Jahre, Nachkriegszeit, fast Hauptstadt, also es ist ganz viele Themen, aber es ist eben auch so eine welthaltige Stadt, die mit ganz vielen globalen Themen halt verknüpft ist, und sie ist keine Hauptstadt. Das fand ich immer sehr interessant. Also es ist nicht eine Stadt, wo man quasi die Geschichte der Nation erklären muss und das alles unter der nationalen Brille oder so einer Landesbrille irgendwie betrachten muss und in dem Sinne dicht an irgendwelchen Politiken ist, sondern so eine freie Stadt, die sich irgendwie zumindest im Kopf diese Freiheit bis heute so hochhält, fand ich, so eine Republik fand ich Frankfurt immer besonders spannend.
Aber bei Bewerbungen, so kenne ich es, ist es halt, man muss ja auch dann in so eine Art Lebenslauf oder auch einfach zum Anschreiben auch so ein bisschen was vorweisen. Das können Sie quasi oder konnten Sie wahrscheinlich dann aus Ihren vorherigen Berufen oder Erfahrungen, die Sie hatten, aber da fehlt ja dann so dieser Frankfurt-Bezug.
Die Frankfurt-Kompetenz, die fehlte, genau. Aber ich meine, klar, bei einem Stadtmuseum geht es eben auch darum, ob man sich mit Stadtgeschichte beschäftigt hat. Das hatte ich. Ich hatte auch hatte die Stadtgeschichte von Freiburg und Breisgau, wo ich ja studiert hatte, habe ich kräftig mitgeschrieben. Ich habe die Stadtgeschichte von Essen herausgegeben, habe ich da vom Museum ausgemacht. Also auch forschungsmäßig habe ich mich mit Stadtgeschichte beschäftigt. Also das konnte ich sozusagen nachweisen. Und diesen Nachteil, dass ich eigentlich über Frankfurt selber eigentlich nie gearbeitet hatte, das war dann nicht so wichtig. Es gab natürlich auch viele Bewerber, waren glaube ich so 70 Bewerber oder sowas damals. Es gab viele, die auch sozusagen nur nie aus Frankfurt rausgekommen waren, sondern immer nur über Frankfurt gearbeitet hatten. So Uni hier und oder hier geboren, Schule, Uni.
Ja, es kann ja auch ein Glücksgriff sein, ne? Dass sie quasi von außen kommen und so diese, also einen anderen Blick auf die Stadt dann haben, ne?
Fand ich, also finde ich auch zu meinen Gunsten, aber es ist, ich habe das auch hier auf, in meiner Rolle, wo ich ja, habe ja bestimmt irgendwie 30 Stellen besetzt oder sowas im Laufe der 20 Jahre, konnte ich da das ganze Team ja, konnten wir ja neu formieren. Da haben wir ganz viele Leute, die so einen Blick von außen haben ausgewählt, weil ich glaube, dass das viel bringt, diese Kompetenz über den Ort selber zu arbeiten, die kann man sich erwerben.
Also dabei darauf wollte ich hinaus, also es ging quasi in Ihrer Bewerbung, oder es war wichtig zu zeigen, dass Sie sich halt mit Städten quasi auskennen, aber jetzt war es dann nicht so wichtig, dass Sie quasi diesen Frankfurt-Bezug haben, sondern man wusste einfach, okay, Sie werden sich da schon reinfuchsen.
Genau, und die andere Hälfte ist natürlich, dass man weiß, was ein Museum ist
dass
man da auch bestimmt für bestimmte Linie oder Richtung steht, dass man ein paar größere Projekte gemacht hat. Und das ist man, das so, das ist ja mindestens die andere Hälfte bei so einer Stelle.
Wissen Sie noch, wie Sie das erste Mal hier durchgelaufen sind? Und was Sie da so, also wie sind Sie so durchgelaufen? Und weiß nicht, ob Sie das teilen wollen, wie Sie so das Museum vorgefunden haben oder was Ihnen da für Gedanken durch den Kopf ging?
Ja, das war ja noch das noch der Betonbau, wie der Frankfurter sagt. Und der war eigentlich, es war so ein bisschen durcheinander, also wie so viele Museen halt auch sind, dass bestimmte Bereiche sind verändert worden. Da steht noch aber ein Teil von, der ist irgendwie, der steht schon 30 Jahre da und dann stehen Sachen, die sind aber erst 5 Jahre alt und irgendwie war so ein bisschen der Zusammenhang auch abhanden gekommen. Manche Sachen mussten da offenbar auch unbedingt gemacht werden. Die Migrationsgeschichte zum Beispiel war dann, das ist ja auch richtig gewesen damals, aber dann war praktisch kein Zusammenhang mit dem restlichen Museum. Im Gegenteil, das fand ich sehr merkwürdig, hatten sie auch, also sie hatten in der Migrationsausstellung, hatten sie keine, also wollten sie natürlich Objekte aus der Geschichte der Stadt zeigen, aber die, und die hatten sie auch im Museum. Aber die haben sie in dieser Ausstellung nur als so Banner, als so Reproduktion, aber zweidimensionale Reproduktion angezeigt, obwohl die Objekte mit 3 Räume weiter waren im Original da. Das ist ja ein komisches Verfahren. Ja, und das, weil es offenbar im Museumsteam oder so auch umstritten war, dass man diese wertvollen Objekte für dieses Thema Migrationsgeschichte jetzt verlagert und da irgendwie rüberstellt. Das war irgendwie nicht, offenbar nicht so. Das war nicht so klar, das war nicht einhellig. Dadurch ist so eine Lösung daraus gekommen, die eigentlich das, diese neue, ja an sich thematisch auch innovative und interessant war. Die erste Dauerausstellung zur Migrationsgeschichte in einem deutschen Museum, also interessant. Aber ja, da merkte man, dass das Thema doch noch nicht angekommen war, nicht bei allen jedenfalls, auch bei der Museumsleitung nicht, und bei meinem Vorgänger. Also das fiel mir eigentlich so am meisten auf. Und dann gab es eben eine, also die neueste Ausstellung, die war von 2002 oder so. Da ging es die Main-Metropole, also da ging es um Frankfurt im 19. und 20. Jahrhundert. Und die war gestalterisch, aus meiner Sicht, war die nicht gut. Also das Szenografie spielt eine große Rolle in Museen. Dafür gibt es Spezialisten, die sozusagen Innenarchitekten, aber das muss man immer zusammen mit den Inhalten sehen. Und da dachte ich, also obwohl die da die neueste Ausstellung ist, dass wenn ich das ändern kann, werde ich es ändern. und so. Also, und dann gab es so ungenutzte Räume und so, die gar nicht bespielt waren. Also es war schon klar, dass man da was machen kann.
Wissen Sie noch, wie viel Zeit Sie hatten zwischen Zusage und Jobbeginn?
Ja, die Zusage war, also das Verfahren lief, glaube ich, im Oktober 2004. Und dann begonnen habe ich am 1. April und das, dann musste man ja noch, also dann kam die Zusage im November und dann musste man vom Magistrat noch gewählt werden. Das ist so, dass man eben von der Regierung, der Stadtregierung dann noch sich präsentiert, Fragen beantwortet und gewählt wird als Amtsleiter, der man dann ja ist. Und dann, das war im Dezember.
Aber dann hatten Sie so ganz viele, also dann haben Sie wahrscheinlich ja schon Ideen im Kopf gehabt, was Sie so anders machen wollen würden. Und wie lange dauert es dann von, sie fangen hier an bis zu die ersten Sachen, die sie umstellen, das wird so sichtbar?
Ja, das ist, geht natürlich, Museen sind träge Einrichtungen, also weil das ja immer dann gebaut wird. Also man muss, man kann nicht einfach einen Text schreiben und den irgendwie veröffentlichen. Internet gab es in dem Sinne, war noch nicht so ausgebildet damals. Mhm. Das, klar, konnte man auch schon im Internet was veröffentlichen, aber damit war es dann, wäre es dann erledigt gewesen für einen Wissenschaftler oder für einen Autor. Nee, da, bei uns muss man ja viel Geld in die Hand nehmen. Man muss verschiedene Planer einbeziehen, die Gestalter zum Beispiel, auch andere Medien mit einbeziehen, Audios, Videos machen und so weiter. So, das, da braucht man in aller Regel, gerade in so einem Bereich Dauerausstellung, darüber reden wir ja, Wechselausstellungen ja. haben wir natürlich gleich gemacht, gleich 2005, 2006 eingestiegen, auch selber Projekte dann mitbetreut oder angeleiert. Das geht schnell, aber so die Dauerausstellung braucht man eigentlich so 5, 6, 7 Jahre, um da wirklich was zu ändern.
Ja. Ach, krass, langer Zeitraum. Weil Sie haben ja hier angefangen und ein paar Jahre später, ich glaube ab 2007 ging es so durch die Presse, wie geht man mit dem Betonbau eben um? Und dann wurden Sie ja so stückweise vom Museumsdirektor zu eigentlich einem Bauherrn. Ne? Und was war das für eine Zeit, als Sie so mitbekommen haben, oh, hier könnte sich dahingehend was tun, dass das Museum komplett neu entstehen könnte?
Ja, das ging sogar eigentlich schon 2004 los, sodass mir schon klar war, als ich zwar nicht in dem Gespräch, aber dann direkt danach, nicht in den Auswahlgesprächen, dann aber direkt danach war mir klar, dass es in jedem Fall gibt es da die Chance, das Haus komplett neu einzurichten. Ob es jetzt in dem Betonbau ist, der baulich ertüchtigt wird, vorher, oder ob es ein Neubau ist. Das, damals ging man erstmal von der alten Bau, also dem Betonbau aus, der so verändert werden soll, dass er städtebaulich besser an den Römerberg passt, der dann aber auch bessere Ausstellungsbedingungen schafft. So, das war das Verfahren, was 2004 schon begonnen worden war. Und da bin ich auch schon im Dezember, Januar, Februar, bevor ich hier aufschlug, bin ich bestimmt 4-mal in Frankfurt gewesen und habe an solchen Sitzungen teilgenommen, weil da 6 Architekten beauftragt wurden. Sozusagen so ein Gutachterverfahren heißt das, da Lösungen für den Umbau des Bestandes zu machen. Und das heißt dann aber natürlich auch, da muss dann alles neu eingerichtet werden. Das Gebäude anders aussieht oder so, sondern da müssen neue Ausstellungen rein. Ne? Also von da war das natürlich sehr, sehr attraktiv. Also da war die Chance klar, dass man da was tun kann. Und dann gab es ja noch die zweite Hälfte. Die Altbauten, das bezog sich ja erstmal nur auf den Neubau, also den Betonbau und die Altbauten. Das war auch dann in dem Zusammenhang relativ klar, dass man technisch da alles sanieren muss. Und wenn man das macht, dass man dann eigentlich auch diese direkte Wiederaufbauphase, Nachkriegszeit, die mit einfachsten Mitteln und überhaupt nicht nach Denkmalschutzkriterien erfolgt war, dass man das auch besser macht dann, ja, sodass alles neu gemacht werden konnte.
Aber Sie haben es ja gesagt, dass das schon so eine Art Glücksgriff war, weil das stelle es mir auch total spannend vor. Man fängt dann hier an und man kann ja wirklich das Museum neu denken, ne? Oder einfach und auch teilweise dann, also gerade bei dem Neubau wahrscheinlich auch überlegen einfach, wie sollen die Räume wirklich aussehen, wo wird eine Wand eingezogen und dann mit dem Architekten einfach auch komplett neu planen oder auch mit dem Team hier, ne?
Ja, mit dem Team vor allen Dingen auch. Ich meine, also das war eine super, also ich meine, das ist ja auch nicht irgendein Museum oder es ist ja nicht irgendeine Stadt, das haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist auch nicht irgendein Museum, weil es eine riesige Sammlung hat. Und obwohl es jetzt nur noch eins von 35 Museen in der Stadt ist und eins von 7 städtischen Museen, ist es eigentlich so ein bisschen die Mutter aller Museen hier, weil hier eigentlich die alten Sammlungen, die seit dem 16. Jahrhundert hier von den Stadtbürgern privat angelegt wurden. Da sind einige hier bei uns dann gelandet über die Stadtbücherei und so weiter. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, die sich in den Sammlungen abbildet. Und die Sammlungen, also ja, wir haben hier 4.500 Gemälde. Das ist ein bisschen mehr als der Städel hat. Natürlich nicht die gleichen Gemälde, klar. Ja. Aber nur so von den Größenordnungen her, aber auch in allen möglichen Bereichen bis hin zur Industriegeschichte und so gibt es ganz viel unterschiedliche Sammlungen, mit denen man natürlich dann arbeiten kann und die man für Ausstellungen verwenden kann, aber die ja natürlich auch per se eine Ressource sind, worüber man ganz so, das ist ein Museum mit so einer eigenen historischen Tiefe, die ja über das Gründungsjahr 1877, 1878 weit hinaus ins 16. Jahrhundert geht, jetzt von den Sammlungskernen her gesehen, dass sowas praktisch in einem Rutsch neu machen zu können, das gibt's, weiß nicht, also das erlebt nicht jeder Museumsmensch. So,
ja.
Das war schon eine riesige, tolle Chance. Ja.
Waren Sie oft nicht auf der Baustelle?
Ja, doch, kann ich. Das hat mir Spaß gemacht. Meine Schwester ist Architektin. Ich glaube, mein Vater wäre gerne Architekt geworden. Das war bei uns immer irgendwie so ein bisschen ein Thema, über Häuser nachdenken oder so darüber reden jedenfalls. Hat mir auch geholfen. Meine Schwester konnte mir da viel Tipps geben, weil die auch so Bauen im Bestand gemacht hat. Ist in München. War ganz wertvoll auch drüben bei den Altbauten. Das war ja das erste Projekt, also das erste Projekt war das Karikaturamuseum ins Leinwandhaus zu bringen, ja. 2007, 2008. Das war eigentlich mein erstes Bauprojekt, abgesehen mal von dieser Planungsphase 2004 bis 2006, als es darum ging, dieses Gutachterverfahren über die Veränderung des Betonbaus. Ja, das war natürlich, aber da ging es noch nicht ums Bauen, da hatten wir keine Baustelle oder sowas. Aber 2007, 2008, das war Leinwandhaus, war eine richtige Baustelle. 2008 bis 2012, die Altbauten, das war schon richtig, also da war ganz heftig, was da verändert und gebaut wurde. Und dann eben der tatsächliche, also nicht die Planung, die war natürlich früher, aber der tatsächliche Umbau dann 2012 bis 2017 des Neubaus. So, da bin ich, ja, ich glaube irgendwie an wie viel, über 100 Bausitzungen teilgenommen und habe Helm und Weste und Schuhe standen hier immer. Also ja, das ist aber ein schöner, also auch wenn es oft kalt und nass ist und Bausitzungen auch sehr langweilig sein können, ist es was Tolles. Ja, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also habe das auch gerne gemacht. Ich habe auch eine Mitarbeiterin hier noch gehabt, die das auch mit begleitet hat. Und mit der zusammen eigentlich diese ganzen Baustellen haben wir da betreut. Ja.
Was war denn das für ein Gefühl, als Sie den Staufer Hafen dann entdeckt haben bei den Bauarbeiten? Weil das wahrscheinlich auf der einen Seite, oh spannend, auf der anderen Seite, oh Mist, wir müssen unsere Pläne überarbeiten.
Ich meine, klar, wenn ich im Historischen Museum muss es dann erhalten bleiben, das habe ich schon nachvollziehen können. Was mich geärgert hat, ist, dass die Stadtarchäologie, die das ja eigentlich das Baufeld ist ja vorher untersucht worden, was könnte da sein? Das machen die nicht nur durch Sondierungen und so, das gab es auch im Hof hier, aber die hörten halt so einen halben Meter oberhalb des Staufehafens auf von der Tiefe her, in der sie da sondiert haben. Das, was ich nicht nachvollziehen kann, warum die nicht in den Unterlagen gesehen haben, dass 10 Meter weiter nach Westen, die genau diese Situation Anfang oder Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre schon aufgedeckt worden war.
Ah, okay.
Und genau in der Tiefe. Und also das hätten die eigentlich wissen müssen. Und wenn wir das gewusst hätten, hätte man natürlich die ganze Planung anders gemacht. Ja. Also es ist ja gut so rausgekommen. Also ist ja interessant. Man guckt gleich am Anfang, wenn man ins Museum geht, guckt man nicht nur 4 Meter, sondern 800 Jahre in die Tiefe und kann da ganz viel dran erklären. Aber da waren halt Technikräume und ein wichtiger Ausstellungsraum, so ein Kinoraum war da vorgesehen und wir wollten den Saal eigentlich verbinden mit dem Foyer, damit er die richtige Größe hat für das große Museum. Und das musste man dann alles Hals über Kopf umplanen. Es kostete 1,5 Jahre, 3,5 Millionen Euro. Also das ist wäre vermeidbar ja, okay. gewesen. So, ja. Sonst ist es natürlich toll. Also jetzt hat man gleich den Punkt, wo man praktisch am Anfang der Stadtgeschichte als Stadtgeschichte steht. Frankfurt ist natürlich sicherlich irgendwie steinzeitlich gab es hier schon Leute, sicherlich, ja, oder kurz danach, aber jungsteinzeitlich, sagen wir mal so, gab es da vielleicht auch schon Leute hier. Also schon uralt, wie viele andere Orte auch, aber als Stadt, die Stadtgeschichte, die geht hier los. So, ja, deswegen kann man daran zeigen.
Warum glauben Sie, das ist so wichtig, dass es so eine Institution wie das Historische Museum gibt?
Geschichte ist eine ganz wichtige Dimension von jeder Gesellschaft. Mhm. Wird immer das Wort Identität irgendwie benutzt. Das klingt immer so affirmativ. Das ist natürlich richtig. Wir müssen wissen, woher wir kommen und so, damit wir wissen, wohin wir gehen. Aber Andererseits ist es auch ganz wesentlich, damit einfach auseinanderzusetzen. So, und da möglichst viel darüber zu wissen, was früher gewesen ist, wie das mit uns im Zusammenhang steht. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, sich im Heute auseinanderzusetzen und zu verständigen, was wir eigentlich heute tun und was wir so planen. Und das ist auch in der Gesellschaft, die eigentlich überwiegend Frankfurt ist es ja so, nicht aus Deutschland kommt, also eine Wurzel nicht in Deutschland hat, kann eben gerade dann, kann Geschichte eben auch eine besonders bedeutende Rolle spielen, sich mit dem Hier und Jetzt auseinanderzusetzen. Weil das kann man zumindest zum guten Teil nur verstehen, wenn man weiß, wo das herkommt. Mhm. Also es ist wie ein Schachspiel. Sie können ein Schachspiel angucken und sagen, ich kann jetzt das und das machen, weil ich habe die Option. Aber wie das dazu gekommen ist, dass die Figuren so stehen, das können sie nur aus einer Historie irgendwie wissen. Ja. Und dann vielleicht auch nur lernen, weil dass man irgendwie bestimmte Züge vielleicht vermeidet und so weiter. Ja. Deswegen denke ich mal, ist gerade in so einer Einwanderungsstadt wie Frankfurt, die ja doch über Jahrhunderte eine Einwanderungsstadt war, gerade dafür spielt die Geschichte eine besondere Rolle. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sitzen dann hier an Ihrem Schreibtisch und überlegen sich so, was können wir jetzt als nächstes für eine Ausstellung machen? Oder wie sieht so Ihr täglicher Alltag aus?
Ja, es ist ein Betrieb. Also ich meine, das gibt ganz viele Routinen, wo man einfach dauernd miteinander reden muss und sagen muss, wie wir uns jetzt entscheiden in der und der Lage, welche Firma wir jetzt für was beauftragen, ob das mit der Bewachung gut läuft, ob wir da einen neuen Dienstleister brauchen, keine Ahnung. Also es gibt tausend Sachen, mit denen wir uns hier so beschäftigen, die eher so betrieblicher Art sind, finanziell und betrieblicher Art. Und dann gibt es natürlich das Programm. Und was machen wir und wie machen wir das? Und das ist eigentlich, versuchen wir eigentlich eher so kollektiv zu besprechen, weil je mehr Köpfe da mitdenken, umso mehr Expertise haben wir dann da drin und die besten Ideen sollen sich durchsetzen. Mhm. Und das sind nicht immer meine. Also es ist, und außerdem ist es natürlich am besten für die, weil ich es ja eh nicht alleine machen kann und will, sondern es ganz viele gute Leute hier gibt, die sollen dann auch, wenn sie einen guten Vorschlag machen, das dann auch realisieren können. Kann man nie alleine, braucht man immer auch ganz viele andere noch mit dazu, aber als Projektleiter das auch realisieren können. So, das wäre so eine verschiedene AGs, vor allem AG-Aufstellungsplanung, AG-Programmplanung haben, wo wir im Grunde überlegen, Vorschläge machen und sammeln, das entscheiden und dann auch die Projekte auch begleiten über die Entstehungszeit hin. Das ist auch das wird, was wir uns da gemeinsam drunter vorstellen. So, das ist eigentlich so die schönste Aufgabe im Museum,
klar. Wie sieht so ein Vorschlag aus? Können Sie das mal ein bisschen detailliert beschreiben? Weil ich habe da überhaupt keine Ahnung von.
Wir haben drei Wechselausstellungsflächen oder dreieinhalb Wechselausstellungsflächen. Wir haben, der halbe ist noch so ein kleiner, der 13. Sammlerraum, muss aber auch bespielt werden. Und wir machen vielleicht dann so 4 bis 5 Projekte pro Jahr. Die aber unterschiedliche Ausrichtungen haben, Stadtlabor, sind bestimmter Themenkreis, das junge Museum funktioniert wieder anders, dann die große Wechselausstellungsfläche führt so die historischen Themen so und der Sammlerraum, das sind eher Sammlungsthemen, Ankaufsthemen und so weiter. So. Und dann gibt es, es gibt diese verschiedenen Räume, es gibt verschiedene Formate, in denen man Ausstellungen machen kann. Stadtlabor ist ja eher partizipativ und mit Menschen zusammen, vielleicht auch weniger objektorientiert und so. Also so, das ist alles mehr oder weniger schon ausprobiert und klar. Und dann überlegt man, hat man natürlich den Kalender, weil es gibt beim Historischen Museum gibt es Jubiläen und es gibt Themen, die dann quasi in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Dann ist die Frage, beteiligen wir uns daran oder nicht? Und wenn ja, wie? Zum Beispiel 1848, 1849, ist irgendwie klar für Frankfurt, die Paulskirche ist das irgendwie ein besonderes Thema. Da kommen wir nicht drum herum. Selbst wenn wir jetzt nicht die Expertise hier im Haus hätten, nicht Leute, die darauf spezialisiert sind, ist es eigentlich was wir machen müssen. Es gibt aber auch andere Themen. Ja, müssen wir jetzt zum Beispiel beim Jubiläum Neues Frankfurt 2025, 100 Jahre, müssen wir da mitmachen. Da haben wir doch schon einige Sachen gemacht, können wir darauf verweisen und so weiter. So, wir machen trotzdem was, aber ja. So, also es gibt lauter solche Sachen, aber es gibt aber auch natürlich Sachen, die unabhängig, also Themen, die unabhängig von solchen Daten einfach uns interessieren und die aufkommen. Zum Beispiel das übernächste Projekt im großen Ausstellungsraum handelt von Mobilität, Mobilität und Stadt. Da gibt es kein Jubiläum oder so. Klar, da irgendwie der Flughafen gegründet worden wäre oder das Frankfurter Kreuz eingeweiht oder der Hauptbahnhof eröffnet worden wäre oder irgendwie sowas, ja, aber das ist nicht. Aber wir halten das für wichtig, gerade jetzt. So, und deshalb haben wir uns entschlossen, dazu eine Ausstellung zu machen. Manchmal haben wir machen wir alle drei großen Formate zu einem Thema in unterschiedlichen Ausprägungen. Haben wir zum Beispiel so die Stadt und das Grün gemacht, 2001, 2002. Und Frankfurt und der NS, ja, habe ich danach so, wo wir alle unsere Formate dann gebündelt haben. Muss man aber nicht immer machen. So, also lauter so Entscheidungen gibt es dann.
Bei Mobilität. Ich muss da mal was zwischenfragen. Sie kennen ja bestimmt die Bilder von, als Beispiel jetzt die Zeil. So, die Zeil früher schmal gewesen, dann sind im Laufe der Zeit dort Straßenbahnen durchgefahren, nach dem Krieg wurde die Zeil breiter gezogen, dann fuhren da auf einmal Straßenbahnen und Autos, heute ist es eine Fußgängerzone. Was löst denn das für Sie oder bei Ihnen aus, wenn Sie so Bilder im krassen Kontrast sehen in den verschiedenen Jahrzehnten?
Ja, immer das ist, Zeit ist ja so krass, weil das oft in so kurzer Abfolge diese drastischen Änderungen gab und so. Das ist natürlich ein tolles Bild. Man merkt dann auch immer, wie zeitverhaftet unser Jetzt ist. Also wie wenig man sich, auch wenn es sich um Gebautes handelt, eigentlich darauf so verlassen kann. Nun hat bei der Zeil sicherlich irgendwie mitgeholfen, dass es da eine Bombardierung gab 1944 und schon vorher. Und dann war die Option überhaupt da. Das ist natürlich in vielen anderen Städten nicht so, Gott sei Dank. Ich finde, das ist sowas, wo ich sofort so ein irgendwie gutes Gefühl habe, dass Städte lesbar sind. Also ja. Man kann ganz viel ablesen, schon wie das da steht. Und dann also natürlich sich Fragen stellen, aber auch, je mehr Erfahrung man da hat, kann auch irgendwie Antworten und Vergleiche finden. Also die Städte sind, finde ich, wie ein mehr oder weniger offenes Buch, wo man ganz viel Prozesse und Ereignisse haben sich da eingeschrieben und auch unterschiedliche Haltungen eben zu Themen wie Verkehr oder so. Ja.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie überlegen dann, ob Sie mitmachen beim neuen Frankfurt, nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum. Wie frei sind Sie bei der Gestaltung oder kommt öfter mal ein Anruf aus der Politik und da ist dann, machen Sie doch mal das und machen Sie doch mal das und machen Sie doch mal das?
Also kommt relativ gar, es gibt immer wieder Wünsche auch aus der Politik, aber die sind hier Gott sei Dank nicht verbindlich. Also es ist irgendwo klar, dass die Museen eine Programmhoheit haben und in meinem Arbeitsvertrag steht auch, dass ich verantwortlich bin für das Programm. Da muss ich ja auch entscheiden können, ob ich es mache oder nicht. Natürlich, also so, deswegen ist das hier nicht üblich, dass, oder wenn, ja, gab auch da hier Versuche, Einfluss zu nehmen auf die Neueinrichtung des Museums und wollten Politiker die Texte lesen hier und so weiter so und da redigieren und sowas. Aber das kann man einfach ganz entspannt auf sich beruhen lassen, da muss man nicht drauf eingehen.
Okay.
Formal natürlich könnte mir meine Dezernentin könnte mir Anweisungen geben, formal wahrscheinlich schon, ja, aber das erfolgt im Programmbereich nicht.
Ja. Okay. Über eine Ausstellung würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Ich glaube, das ist Ihre letzte, die Sie selbst kuratiert haben, die Ausstellung mit Barbara Klemm, Frankfurt Bilder. Wie kam Sie auf die Idee, das zu machen?
Naja, also Barbara Klemm ist einfach eine, international vielleicht gar nicht so die bekannteste, das sind so Peter Lindbergh oder andere sind da wahrscheinlich noch bekannter, aber in Deutschland ist sie wahrscheinlich die bekannteste Fotografin und weil sie auch gerade die deutsche Geschichte so und durch die FAZ deutschlandweit einfach so eine unglaubliche Wirkung hatte, ist das, ja, und da fragt man sich ja, wann ist sie denn hier zuletzt in Frankfurt ausgestellt worden? Da sieht man da Museum für moderne Kunst und Städel und Kunstverein, viel in den 70er bis 90er Jahren ist da viel von ihr, sind oft Ausstellungen von ihr hier gewesen, aber immer eigentlich ihr Oeuvre als Reportagefotografin in der ganzen Welt, Street Photographer, Porträts und so, Künstlerporträts auch, das ist gezeigt worden. Aber es gab eigentlich nur eine Ausstellung im Hessenpark, war das 2013, 14 oder sowas, ihre Hessen-Bilder sozusagen, da war natürlich die Hälfte aus Frankfurt. Aber es war eine kleine Ausstellung, also waren vielleicht 70 Arbeiten von ihr drin. Und ich fand eigentlich, dass sie ja nicht nur in Frankfurt gearbeitet hat, sondern auch hier gelebt hat. Mhm. Ja, und dann auch praktisch von 59 bis jetzt die Stadt, die hatte immer die Kamera dabei, das wusste ich. Ich kannte sie, habe sie auch schon mal früher gefragt, was machen sie eigentlich mit ihren Bildern? Haben sie schon ein Museum, wo sie die lassen wollen? Und so. Und dann wusste ich, dass sie eigentlich immer eine Kamera mit dabei hat, auch bis heute. Und dann dachte ich, ja, da muss viel sein. Also dieses Frankfurt-Bild ist noch nicht gezeigt worden. Und da habe ich sie drum gebeten, ob wir das nicht machen können. Da wollte sie nicht. 2019 war das. Und dann haben wir uns eigentlich in der Corona-Zeit haben wir uns da doch angenähert. Bin da nicht da dran geblieben. Und sodass sie auch relativ schnell merkte, ja, da ist eigentlich sogar sehr viel. Also da ist ziemlich viel. Sie braucht sozusagen das Gefühl, dass die Bildqualität für so ein Thema hoch ist. Und sie selber sieht, glaube ich, nur ein Promille ihrer Bilder oder 1% ihrer Bilder, sage ich mal, als publikations- und ausstellungsfähig. Ja. Und ganz harte, auch formale, von der Bildqualität her, von der Bildkomposition her, eine harte Auswahl, die sie da selber auch betreibt. Und sie sah nicht, dass sie das für Frankfurt jetzt hätte, weil sie doch eigentlich in Berlin und sonst wo in der Welt fotografiert hat. Ja. Und dann konnte ich ihr aber schon zeigen, schon mal nur in deinen schon vorliegenden 30 Büchern ist mehr als genug. Und vielleicht finden wir ja auch noch andere Sachen. So. Und das, dann haben wir uns auf Themen geeinigt. Und dann konnte sie losgehen in ihre 1 Million Bildern dann irgendwie gucken. Und dann war schnell klar, das ist das ist mehr als genug ist und dass es ziemlich dauern würde, das auszusuchen, das Beste auszusuchen. So, da hat man auch dann jetzt genug Zeit und so kam es zu dieser Ausstellung. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Erfolg werden wird, ehrlich gesagt. Es ist unfassbar bei jungen Leuten vor allen Dingen auch unglaublich. Wir hatten hier Schulklassen ohne Ende, aber auch an Wochenenden so junge Menschen, die da in Gruppen oder auch allein herkamen, sich diese Welt ihrer Eltern angeguckt haben. Ja.
Aber sie haben da auch, glaube ich, wirklich den richtigen Riecher gehabt, weil es ist auch, also allein es gibt ja dieses Plakat, wo es dann auch draufsteht, Frankfurt Bilder Historisches Museum, mit diesem prägnanten Bild vom Römerberg fotografiert in Richtung Dom und da ist quasi alles frei. Und auch wenn man unten durchläuft, die Leute fasziniert das ja wirklich, ne? Die stehen dann davor und schauen sich diese Bilder an und schwelgen entweder in Erinnerung oder sind einfach fasziniert, wie es hier früher mal ausgesehen hat. Das ist total spannend. Aber wie sind das dann? Hat sie dann so ein paar Bilder zusammengesucht? Oder ein paar ist gut, waren ja einige. Und dann haben sie die hier irgendwo ausgebreitet und überlegt, okay, welche Bilder nehmen wir jetzt wirklich und wie ordnen wir die an? Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein ganz eigenes Thema für sich, oder?
Ja, da muss man sich irgendwie annähern. Wir haben das dann eigentlich es waren erst so 25 Themen, die da also mir in den Blick kamen, ihr natürlich auch, aber ich habe dann versucht, so ein bisschen in Vorlage zu gehen, weil sie dann natürlich mehr bei der Einzelbildauswahl und Recherche dann zu tun hatte. Das war so ein bisschen die Aufteilung. Und da hatte ich ja schon ihre ganzen Bücher, wusste, wie die Ausstellungen da strukturiert waren, was da so die Schwerpunkte auch waren und habe dann danach eigentlich so Vorschläge gemacht. Schließlich haben wir dann 19 Themen gehabt. Es war uns klar, dass die Buchmesse so ein Kontinuum ist von 1967 bis heute. Eigentlich hat sie da fotografiert und dass es so eine besondere Rolle spielen würde. Und dann natürlich die Kultur. Also fürs Feuilleton hat sie ja die ganzen Kulturorte hier in Frankfurt, natürlich auch darüber hinaus, aber hier in Frankfurt hat sie im Grunde den gesamten kulturellen Aufbruch der 70er bis 90er Jahre, also diese Veränderung des Stadt-Images, die Rolle, in der sich die Stadt selber sah, Wandel zur Kulturstadt von der Frankfurt und so weiter, diese von der Wirtschaftswunderhauptstadt zur Kulturstadt, das spiegelt sich in ihren Bildern wieder. Und da habe ich versucht, so die Themen drum zu gruppieren. Und dadurch konnte sie dann gezielt im Grunde suchen und hat eben, wir haben auch so 25-30% Sachen, die jetzt noch nie publiziert oder ausgestellt waren, dann gefunden. Das ist das Schöne an der Ausstellung, dass da eben sonst, also ist eigentlich bei ihren Ausstellungen öfter so, dass es aus dem Kanon der Barbara Klemm-Bilder immer wieder eine neue Auswahl getroffen wird. Der Kanon ist nicht riesig groß, der dann sozusagen so sich herausgebildet hat. Das sind einfach auch die besten Bilder aus ihrer Sicht, aus ihrer eigenen Sicht auch, aber die sind eben auch schon in der Zeitung, in Ausstellungen, in Büchern gewesen. Und da war es mir schon wichtig, dass wir da irgendwie auch ein Stück, kann man ja bei so einem räumlich begrenzten Thema dann hinausgehen und vielleicht auch neue Bilder mit hinzufügen zu diesem Kanon sozusagen. Ja. Das ist auch gelungen in dem Fall.
Und liegen dann die Bilder?
Die liegen nicht, also das ist zu viel, das kann man nicht. Also durch diese Gliederung in die dann 19 Themen kann man das dann Gruppe für Gruppe durchgehen. Ja, und da, klar, braucht man einen großen Tisch. Das war aber überwiegend eigentlich bei ihr in ihren Archivräumen. Sie hat dann noch eine Wohnung sozusagen neben ihrer Wohnung, auch da in dem Haus auch eine Dunkelkammer unten. Und dann da hat sie auch alle Publikationen stehen und da gibt es einen großen Tisch und da kann man die Sachen auslegen. Und ich habe dann das dann immer mit dem Handy sozusagen abfotografiert, die Sachen, die in der engeren Wahl waren, und habe dann einfach Excel-Liste habe ich die dann eingebaut, die Bilder, und habe dann so diese 19 Kapitel aufgebaut, sodass man da diesen Diskussionsstand immer nachhalten konnte. Und so wir sprachen dann letztlich, glaube ich, schon so insgesamt über 600, 700 Bilder haben wir da gesprochen und haben dann letztlich so 240 Bilder ausgewählt.
Und liegen die dann oder lagen die dann unten auf der Fläche und sind sie dann zu zweit also durchgelaufen und gesagt, okay, das hängen wir in der Reihenfolge auf? Also was ist das für ein...
Naja, diese 19 Gruppen, die standen ja dann irgendwann fest, und eine Gruppe kann 5 Bilder sein oder kann 20 Bilder oder 30 Bilder sein. Und dann haben wir diese Gruppen, die waren natürlich dann alle gerahmt und passepartoutiert und so weiter, dann in den 2 Wochen vor der Ausstellungseröffnung, da haben wir sozusagen eine Woche, oder eigentlich war es dann faktisch nur 3 Tage, weil es ja gut ging, haben wir dann Wand für Wand, Kapitel für Kapitel die Sachen an die Wand gestellt oder wenn es doppelreich hingelegt und hingestellt, sodass man das wirklich nebeneinander sieht, wie verhalten sich die Bilder zueinander. Da haben wir ausgetauscht, hatten so 10, 15 Bilder Überschuss sozusagen im Verhältnis zur Wandfläche und haben dann noch mal hin und her geschoben. Und dadurch haben wir dann die letztgültige Hängung dann. Es gibt so einen Prozess, also das Buch spielt natürlich auch schon, das Buch muss ja früher stehen, weil das ja noch gedruckt werden muss, früher als die Ausstellung. Das Buch hatten wir natürlich schon vorher und da haben wir dieselben Gruppen, dieselben Themen. Und da hat man schon mal so eine Paarbildung, ne? Das ist dann Doppelseite, so, das muss funktionieren. Und auch so eine gewisse Abfolge von diesen Doppelseiten. Und das haben wir dann erstmal als Ausgangspunkt genommen für die Hängung. Und da haben wir dann, aber weil es an der Wand dann doch nebeneinander, übereinander einfach nochmal anders aussieht, haben wir das dann in den meisten Fällen nochmal verändert. Ja.
Was ist so der magischste Moment, um so eine neue Ausstellung, jetzt egal, ob das Barbara Klemm ist oder Frankfurt und der NS, gibt es da sowas, was alles eint, oder ist das immer unterschiedlich?
Ja, das sind verschiedene Momente, das kann man jetzt nicht so auf einen, klar, es ist nachher, wenn man die Objekte, wenn es jetzt dreidimensionale Sachen sind, wie bei der NS-Ausstellung auch, wenn man die so in die Vitrinen tut, und dann eigentlich der magischste Moment ist dann, wenn eingeleuchtet wird. Ja, macht man das ja mit den Beleuchtern zusammen und guckt dann, wenn es also Fotoausstellung einleuchten, ist dann relativ einfach, weil das sozusagen sehr homogen dann ausgeleuchtet wird und da geht es nicht um so Einzelspots und nicht so sehr um die Lichtstimmung, die ist dann auch relativ klar bei einer Fotoausstellung, aber bei mehr inszenierten Ausstellungen oder Objektausstellungen, da verändert sich der ganze Raum mit dem Licht. Und das sieht man natürlich während dieser Wochen des Aufbaus und des Einrichtens nicht. Das ist ein völlig unmagischer, nüchterner, chaotischer Raum, wo überall Mülltüten rumliegen und Tische stehen und Neonlicht ist oder so. Ja. Und da, wenn dann das alles weggeräumt wird und dann die man dann mit den Beleuchtern da die Lichter setzt, das ist schon der tollste Moment eigentlich. Aber bei der Fotoausstellung war es im Grunde dieses Hängen, also diese Stellprobe, ja. nennt man das, ja. Dass man da gemeinsam durchgeht und das tatsächlich so ausprobiert, dass man die Ausstellung sich schon vorstellen kann. Ja.
Was war für Sie so die bedeutendste Ausstellung jetzt in Ihrer Zeit hier in Frankfurt?
Ja, das ging gleich los mit den Kaisermachern. Das war also zwischen vier Museen in 2006 ein großes Projekt, wo es eben Frankfurt als Kaiserwahlort und so ging. Das fand ich schon, da kam ich dann auch in diese Rolle rein, weil ich das in Essen auch gemacht hatte, so eine große Ausstellung irgendwie zu koordinieren. Das fand ich interessant, da habe ich auch selber auch zwei Bereiche kuratiert und so weiter. Also das war ein ganz guter Einstand. Mhm. So. Inhaltlich spannender fand ich dann eigentlich unser 68er-Projekt. Wir haben 2008, also 40 Jahre 68, gemacht. Da machte sonst kein Museum in Deutschland groß was. Da gab es eine Fotoausstellung von Michael Rütz in Berlin und so, aber sonst gab es eigentlich keine, auch DHM in Berlin oder Haus der Geschichte in Bonn und so, die haben keine Ausstellung gemacht zu dem Thema.
Können Sie erklären, warum?
War noch nicht alt genug, war noch so politisch irgendwie so, glaube ich. Und aber hier in Frankfurt, das ist ja, spielt ja für Frankfurt auch ein besonderes Thema. Wir mussten das ja jetzt nicht nationalgeschichtlich bewerten oder irgendwie so, sondern haben es also als internationales Phänomen, was in der Stadtgesellschaft spielte, hier behandelt. So, das war toll. Das war sehr, sehr interessant. Das haben wir auch mit einer großen Gruppe zusammen entwickelt, mit Kuratoren, die nach 68 erst geboren waren und so weiter. Also das war toll. Dann dieser Heinrich Hoffmann 2009, Heinrich Hoffmann, Peter Struwwel, Heinrich Hoffmann Sommer, das war auch wieder so ein Projekt, wo wir mit vielen hier in der Stadt zusammengearbeitet haben. Auch 68 hatten wir ein, weiß nicht, 40-seitiges Programmheft, was die Rundschau beigelegt hatte, wo wir mit allen möglichen Gruppen und Institutionen hier zusammengearbeitet haben. So, das war, Kaisermacher war ja auch schon so ein Ding, wo man ganz viel koordiniert hat. So, das waren diese großen, da hatte ich aber auch die Nase voll dann, weil das dann letztlich an dem hängen bleibt, der dann sagt, okay, ich mach das irgendwie. Das war mir dann irgendwie zu anstrengend. Aber das waren so interessante Projekte, wo ich auch in die Stadt reingekommen bin und wo ich eigentlich alle kennengelernt habe. Dadurch, da habe ich gesagt, Tüllmann, das war noch die letzte Ausstellung hier im Betonbau. Das ist natürlich dieses riesige Oeuvre der 60er bis 90er Jahre. Das war toll. Dann haben wir natürlich auch Programm gemacht in der Zeit, als hier Altbauten und Neubauten dann neu bearbeitet wurden, neu eingerichtet wurden. Da haben wir so eine kleine Ausstellungsfläche gehabt, aber das war natürlich dann nicht so, da konnten wir nicht so viel Kraft drauf verwenden, waren noch relativ kleine Räume. Aber dann, als wir wieder aufgemacht haben, dann kam 2018 die Damenwahl, also 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das ist eben auch so ein Thema, wo man weit über Frankfurt, also als Stadtmuseum, ein Thema spielen kann, was nicht in der Nation aufgeht oder was weit darüber hinaus relevant ist. Das hat Spaß gemacht, da haben wir dann 2019 mit Vergessen, warum wir nicht alles erinnern, auch so ein Thema gespielt, was viel mit der Stadt zu tun hat. Das war auch, das hätte ich gerne selber gemacht, ging aber einfach nicht, weil wir da erstmal dieses große Museum irgendwie in den Griff kriegen mussten. Und da hatte ich einfach nicht die Kraft, das auch noch selber zu koordinieren und zu kuratieren. Aber so die Idee immerhin, das hat geklappt. Die Stadt und das Grün, diese großen Dreierprojekte, Stadt, das Grün, Frankfurt und der NS. Frankfurt und der NS habe ich auch selber mich intensiv drum gekümmert. Das ist auch,
das war
mal allein meine Idee gewesen. Also das sind ja nicht alle, also Frauenwahlrecht, das war die Idee der Kuratorin, dass wir das machen und so. Das war auch meine Idee gewesen, auch das wie das Vergessen-Projekt auch. Und da habe ich auch selber, also haben wir vier Kuratoren gehabt und da konnte ich jetzt auch nicht da auf der Arbeitsebene richtig mitmischen, aber das habe ich eng begleitet, sozusagen. Ja. Und eben dann lief es schon auf die Barbara Klemm zu. So. Und jetzt haben wir eben noch ein großes Projekt, was eigentlich schon 2017 hätte eröffnet werden sollen, also 2018, 2017 mit dem Neubau, die Stadt der Fotografin. Mhm. Aber da starb dann die Kuratorin, die ist so krank geworden, dass sie das nicht mehr selber machen konnte. Das haben wir jetzt aber wieder geschafft, dass das gemacht werden kann. Das ist natürlich auch ein sehr, also so ein Langläufer, wo das Museum sich so lange mit beschäftigt. Das ist auch toll, dass sowas dann realisiert werden kann.
Gibt es was Sie gerne gemacht hätten, aber was einfach nicht machbar war oder wo Sie schon relativ weit auch waren im Ausstellungskonzept, aber dann auf einmal irgendwie was dazwischen kam?
Ja, es gibt so Sachen. Ich habe zum Beispiel gesammelt Material zu Modellen. Mhm. Also Modelle, in der Regel dreidimensionale Modelle, sind was ja Museen immer schon gezeigt haben, schon seit dem 16. Jahrhundert, früher fürstliche Sammlung oder was, sie haben immer auch schon Modelle oder diese Korbmodelle von antiken Tempeln und so weiter, die man im 18. Jahrhundert gemacht hat und so weiter, also bis zu medizinischen Modellen oder Körpermodelle, Wachsmodelle, was auch immer, also es ist ein Riesenthema. Da hatte ich mal eine Ausstellung zu Körpermodellen gemacht, 2001 in Essen, eben Bilder, Kopien von Körpern, Modelle des Menschen hieß die. Und dann dachte ich, ja, das müssen wir eigentlich mal in einen größeren Zusammenhang setzen, wie Modelle eigentlich funktionieren, ne? Die dann zum Teil größer als Realität, kleiner als die Realität, wie auch. Also die Modelle sind sehr, sehr, sehr vielseitig. Da hatte ich viel Material zugesammelt, aber das hat jetzt halt nicht mehr geklappt. Und naja, gab auch eben über Alchemie und Aufklärung, das fand ich auch immer ein interessantes Thema, habe ich auch zugesammelt mal. Aber es ist, ja, gehen nicht alle Themen auf.
Haben Sie dann so eine Liste, die Sie dann an die Nachfolge weitergeben? Oder?
Nee, das muss auch jeder selber. Das hat auch jeder selber, glaube ich, der so bestimmte Lieblingsthemen oder sowas.
Ja. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass Sie, also Ihr jetziges Themenspektrum als Direktor vom Historischen Museum, das ist ja ziemlich breit gefächert. Gibt es was Ihnen so am meisten Spaß macht?
Nö, kann ich gar nicht so sagen. Das ist ja das Tolle, dass so eine Stadt, ja, so ein Kosmos für sich ist und wir hier mehr so ein Universalmuseum im Rahmen dieser Stadt sind und da eigentlich auch alle Themen spielen können. Es gibt ja auch, wir können auch Architekturthemen spielen, obwohl es das Architekturmuseum gibt oder auch Kunstthemen, obwohl es Kunstmuseen gibt und Naturthemen wie das Gartenthema, obwohl es das Senckenberg gibt und so weiter. So, das ist einfach das Fantastische, ja, dass man da nicht so eingekastelt ist in seine Disziplin und da die Stadt aber so weltweit vernetzt ist, sind die Themen eigentlich nie auf die Stadt dann begrenzt. Ja. Also das ist das Tolle, also dass man da nicht nur in eine Richtung gehen kann. Ne.
Jetzt hatten Sie, wenn man so Ihre Vita auch anschaut, Sie sind ja immer mal gewechselt und sind dann aber seit 19 Jahren hier in Frankfurt. Und jetzt haben Sie ganz viele erfolgreiche Ausstellungen ja begleitet, beziehungsweise auch den Weg bereitet. Da muss es ja auch Angebote von anderen Museen gegeben haben oder anderen Institutionen in Städten. Warum sind Sie immer hier in Frankfurt geblieben?
Naja, grundsätzlich finde ich das ja auch erstmal richtig. Also ich meine, Museen sind dann, also wir können ja nicht wie Intendanten im Theater irgendwie Dramaturgen und die Hälfte der Schauspieltruppe mitnehmen und dann machen wir da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Das geht nicht, ja. Mhm. Also weil wir können nur alleine irgendwo hingehen und ja, ist, also von daher war, ich fand, und man braucht bei einem Museum mit diesen, der Bedeutung dieser Sammlung, wo man, die man erstmal kennenlernen muss, das was Jahre dauert, sollte man auch nicht einfach dauernd wechseln. Ja. Und dann hatte ich hier dieses tolle Bauprojekt oder diese Bauprojekte, die sind eines nach dem anderen. Und dann wäre ich ja auch jetzt 2017, als es dann endlich fertig war, also einmal wäre das dann nicht in Ordnung gewesen, da zwischendrin zu gehen, weil man ja auch daraufhin plant und wenn dann jemand anders da einsteigen muss, entweder wird es dann teurer, weil das alles verändert wird, oder jemand muss sich dann irgendwie damit zurechtfinden, weil es festgeschrieben ist. Also ist es irgendwie, ich finde, tut man das nicht, ja, also schon mal im Sinne des Museums tut man es nicht. Und dann wollte ich es ja auch spielen. Also als dann 2017 eröffnet war, dann wäre ich ja bescheuert gewesen, dann ins nächste Museum zu gehen, wo dann vielleicht wieder ein Neubau oder irgendwas. Nö, dann wollte ich das auch spielen und genießen und auch kennenlernen, wie funktioniert das. Und das ist ja jetzt 7 Jahre her. Also so, das ist ja jetzt nicht so langsam. Also das, da haben wir ja auch verschiedene die Formate ausprobiert, die man hier jetzt machen kann. Und das so, deswegen kam ich, es gab Angebote, ja. Ich bin also in dem Sinne, dass ich mehrfach aufgefordert worden bin, mich zu bewerben. Und, auch ja, zweimal in Berlin und sowas, so, ja. Berlin ist ja auch nicht interessant, aber ich finde Frankfurt als Stadt interessanter als Berlin. Vielleicht nicht unbedingt die Kneipenszene heute, als in dem man da lebt oder sowas, oder was weiß ich was. Tolles an Berlin noch, aber ich mag die Stadt auch, aber es ist nicht, also als in meiner Rolle als Museumsmensch finde ich Frankfurt attraktiver. Gerade wenn ich ein Geschichtsmuseum leite, bin ich hier viel freier, als wenn ich am Deutschen Historischen Museum in Berlin irgendwie dauernd, da kriegt man wirklich Anrufe von Fraktionsvorsitzenden, weil das ist der Stiftungsrat dort, die können was sagen da, tun sie auch. Da im Beirat oder Stadtmuseum Berlin, da ist mal, wird man überhaupt nicht gesehen vor diesen ganzen Bundesmuseen oder hinter diesen ganzen Bundesmuseen, wird man überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Und obwohl das Museum dreimal größer ist als unseres hier, das Stadtmuseum in Berlin, hat das eine viel schwierigere Rolle. Ja. Hätte ich es auch nicht so viel ändern können. Also nee, ich fand das eigentlich so für ein, ich bin halt auch Historiker und nicht nur Stadtmuseumsmacher, sondern auch Historiker. Und da finde ich als Stadt, als Feld, wo man da arbeiten kann, ist Frankfurt richtig, richtig gut. Ja.
Jetzt haben Sie ja dem Museum hier so wirklich ihren Stempel aufgedrückt und diese Institution ja auch so nachhaltig geprägt. Wie ist denn das jetzt, wenn Sie demnächst in Ihren Ruhestand gehen? Also wie fühlt denn sich das an?
Gut, bin auch ein bisschen müde geworden. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich Mühe habe, jetzt noch die letzten 3 Monate oder 4 Monate zu bestehen hier, aber irgendwo in der Rolle jedenfalls ist es auch ein bisschen ermüdend, weil das, was hier speziell ist, ist, dass man eigentlich kein Budget für das Programm kriegt, also nur in sehr, sehr, sehr geringem Umfang. Was ist auch nicht festgeschrieben, also kriegt man da ein bisschen Geld noch dazu und sonst muss man es verdienen über die Einnahmen, aber das ist auch nur ein Drittel von dem, was man braucht. Und dann die 2 Drittel, die muss man halt einwerben. Ja. Und diese Finanzierung der Projekte, spielt eine sehr große Rolle. Da muss man sich natürlich mit all den Projektmachern hier im Haus intensiv damit beschäftigen. Und dann ist das ist natürlich auch ein Betrieb, der für die Besucher da ist, wo dauernd irgendwas verbessert oder welche Probleme behoben werden müssen. So ein Neubau ist noch auch nach 7 Jahren noch nicht fertig. Da gibt es im Bauunterhalt und bei Mängeln und so haufenweise Sachen, wo man sich echt drum kümmern muss. Das ganze Personalthema bei 40 Leuten ist da ständig irgendwie ein Wechsel oder es gibt auch mal Probleme, die man irgendwie lösen muss. Also das sind Sachen, denen ich eigentlich immer was zu tun habe, jeden Tag. Und ich kann mich eigentlich nicht konzentrieren. So. Also ich konnte mich auch jetzt bei Barbara Klemm, das konnte ich noch gerade so machen, weil da gab es nur einen gegenüber, die Künstlerin, die Fotografin, und da gab es nicht 40 Leihgeber im In- und Ausland oder sowas, ja, wo es hätte ich überhaupt nicht machen können. Aber eigentlich liebe ich das, dass ich mich mal auf ein Thema, so zumindest sagen wir mal mit 60% meiner Arbeitszeit konzentrieren kann. Das ist das, was ich auch in Essen machen konnte. Und das ging hier einfach nicht. Und ich will jetzt eigentlich mal mich wieder mit was beschäftigen, wo ich kein Geld sammeln muss, wo ich keine Personalthemen habe, was ich machen kann, wo ich will, so was, wieder was mit Büchern was zu tun hat. So. Da gibt es Ideen, was ich machen will, aber das verrate ich noch nicht.
Ich wollte gerade fragen, Mist. Okay, aber dann stelle Ihnen trotzdem noch diese Frage. Vielleicht geht die ja nochmal in eine andere Richtung, wie Sie Frankfurt letztendlich erhalten bleiben. Also Frankfurt als Stadt, beziehungsweise auch vielleicht auch der Geschichte der Stadt. Vielleicht können Sie also was andeuten.
Also eben rein örtlich werden wir hier, also meine Frau ist Schweizerin, ich habe mittlerweile auch einen Schweizer Pass sozusagen, aber im Grunde für den Fall, dass die AfD hier mal an die Macht kommt, dachte ich, wenn ich ihn kriegen kann, mache ich das.
Schadet
hat
nicht.
Geklappt. Nein, ich finde auch die Schweiz sehr interessant, überhaupt als Staat und so weiter, aber als Geschichte. Aber jedenfalls werden wir da häufiger sein, weil unser älterer Sohn lebt da, es gibt 3 Enkelkinder, kleine, sodass wir da uns noch mehr als jetzt schon darum kümmern werden, gemeinsam. So, und das, aber Frankfurt waren wir dann ja, fast 20 Jahre, wenn ich ausscheide, dann 19,5 Jahre dann. Und dann haben wir beide so viele Kontakte hier geknüpft. Das kann man ohne berufliche Tätigkeit an einem anderen Ort nicht aufholen. Das geht nicht. Ja. Und das sind auch gute Freunde. Und Frankfurt ist ja als ja, Kulturstadt, aber auch so mit dem, wie es liegt. Und es ist einfach sehr lebenswert. Also werden wir das machen. Aber wir werden vielleicht ja, irgendwie 5 von 12 Monaten woanders sein, irgendwie. Ja. Und inhaltlich mit Frankfurt beschäftigen, weiß ich noch nicht, ob es das sein wird oder andere Themen, kann ich noch nicht sagen. Ich habe mich ja jetzt auch forschungsmäßig, anders als in meinen früheren Städten, Freiburg oder auch mal in London eine Weile, habe ich da praktisch meine Doktorarbeit auch geschrieben und ein bisschen stadtgeschichtlich auch geforscht. Da habe ich mich auch mit beschäftigt, mit Essen eben. Also das habe ich eigentlich immer gemacht und auch publiziert. Das habe ich aber hier, außer im Kontext der Ausstellung, um den es ja immer auch um Frankfurt ging, habe ich mich da nicht forschungsmäßig da so reinknien können. Das ist was ich aber sozusagen irgendwie kann und gelernt habe. Und mal schauen, vielleicht weiß ich jetzt noch nicht.
Es klingt aber danach, als ob wir noch von Ihnen hören werden, auch nach Ihrer Zeit hier im Historischen Museum. Von daher, also wir wären jetzt am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat Spaß gemacht. Und alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Dr. Jan Gerschow, der seit 2005 das Historische Museum in Frankfurt leitet und der in diesem Sommer in den Ruhestand geht. Für mich war das Gespräch ein super spannender Einblick in die Arbeit als Museumsdirektor und darüber, wie er Geschichte begegnet. Ich kann euch nur empfehlen, das euch wirklich mal hier vor Ort anzuschauen. Das Historische Museum, das liegt zentral am Römerberg, ist bis auf montags jeden Tag geöffnet. Und egal, ob es die Dauerausstellung oder auch die Sonderausstellung sind, es ist immer wieder total spannend, hier zu sein und einzutauchen in Frankfurts Geschichte. Und apropos Frankfurts Geschichte, die findet ihr natürlich auch jeden Tag bei Damals in Frankfurt auf Instagram. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.